So, das war das Persönliche. Und jetzt kommen wir zu dem ganz Wichtigen, natürlich zu unserer Wortbetrachtung. Normalerweise wäre heute, was heißt jetzt normalerweise, aber eigentlich wäre jetzt heute dran gewesen Daniel 6, aber wir verschieben das nochmal. Denn ich bin irgendwie nicht von zweite Buch Mose weggekommen. Und zwar möchte ich heute mal die ersten 10 Verse vom zweiten Buch Mose betrachten, und zwar vom zweiten Kapitel. Wir können uns ja sicherlich noch erinnern, es ist schon einige Wochen her oder vielleicht sogar einige Monate, da haben wir über das erste Kapitel gesprochen aus dem zweiten Buch Mose, und wir können uns sicherlich noch an diese beiden Hebammen erinnern, Sifra und Pua, wie sie also wirklich in einer sehr schwierigen, in einer sehr belastenden Situation wirklich diesen Weg des Glaubens und diesen Weg des Vertrauens gegangen sind. Und heute, liebe Geschwister, heute erleben wir zu Beginn dieses zweiten Kapitels aus dem zweiten Buch Mose, erleben wir also eine ganz normale, durchschnittliche jüdische Familie und sehen, was diese widrigen, diese belastenden, ja man muss schon sagen lebensbedrohlichen Umstände existenziell für diese Familie bedeutete, unter welchem Druck diese Familie mit jeder Schwangerschaft stand. Jetzt lasst euch nicht so sehr irritieren, jetzt von dem Begriff Schwangerschaft, von der Geburt des Moses. Ich sag mal so, in der Regel werden wir mit Geburten, ich sag mal jetzt hier in unserem Kreis, werden wir vielleicht nicht mehr so viel zu tun haben, aber die geistlichen Wahrheiten, die in diesen 10 Versen stecken, die sind enorm und die sind besonders wichtig, gerade für unsere jetzige Zeit, in der wir uns befinden. Also, und vor allen Dingen sehen wir dann auch noch an dieser Familie, wie sie im Vertrauen an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ja, wie sie also einen Weg gehen, wie ja dieses Vertrauen Erstaunliches zu Wege bringt. Aber zunächst einmal wollen wir auf diese ersten 10 Verse hören aus diesem zweiten Kapitel des zweiten Buch Moses. Also zweite Buch Mose, zweite Kapitel, die Verse 1 bis 10. Und es ging ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levi. Und das Weib ward schwanger und gebar einen Sohn. Und da sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Und da sie ihn nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind da rein und legte ihn in das Schilf am Ufer des Wassers. Aber seine Schwester stand von ferne, dass sie erfahren wollte, wie es ihm gehen würde. Und die Tochter Pharaos ging hernieder und wollte baden im Wasser, und ihre Jungfrauen gingen an dem Rande des Wassers, und da sie das Kistlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und da sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sprach, es ist der hebräischen Kindlein eins. Da sprach seine Schwester zu der Tochter Pharaos, soll ich hingehen und der hebräischen Weiber eine rufen, die da säugt, dass sie dir das Kindlein säuge? Die Tochter Pharaos sprach zu ihr, geh hin. Die Jungfrau ging hin und rief des Kindes Mutter. Da sprach Pharaos Tochter zu ihr, nimm hin das Kindlein und säuge mir's. Ich will es dir lohnen. Das Weib nahm das Kind und säugte es. Und da das Kind groß war, brachte sie es der Tochter Pharaos, und es ward ihr Sohn, und sie hieß ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig uns nun dein königliches Walten. Bringe Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, natürlich ist das eine richtig bekannte Geschichte, die Geburt des Mose. Mose, das wissen wir, eine ganz wichtige Figur im Alten Testament. Und es gibt sicherlich wenige, die in dieser Liga spielen. Ich denke mal, dazu gehört sicherlich auch ein Abraham, ein David, ein Jesaja oder ein Elia, vielleicht noch der eine oder andere, aber dann erschöpft es sich schon. Also Mose, eine ganz zentrale Figur des Alten Testamentes. Das hängt auch damit zusammen, mit seiner Geschichte. Es hängt eben auch zum einen damit zusammen, dass er eben an entscheidender Stelle von Gott gebraucht wurde, sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei herauszuführen, durch die Wüste hindurch bis an die Grenzen des gelobten Landes. Und zum anderen auch damit, dass er eine wichtige Aufgabe hatte, nämlich die Tora, das Gesetz, die Worte Gottes, zu hören, aufzunehmen, niederzuschreiben und weiterzugeben. Und liebe Geschwister, wenn wir heute Morgen darüber nachdenken wollen, wie Gott am Anfang mit ihm, mit Mose, aber in ganz besonderer Weise mit seiner Familie da Geschichte schreibt, wenn wir heute Morgen darüber nachdenken wollen, was in diesen ersten 10 Versen da beschrieben wird, ja, dann ist es im Grunde genommen etwas, wofür der Mose ja überhaupt nichts kann. Wovon der Moses ja überhaupt keine Ahnung hat. Was er ja gar nicht wissen konnte, dass so etwas Besonderes mit ihm passiert. Es ist schlicht und einfach so geschehen. Und ich denke, da begreifen wir plötzlich, dass das Wesentliche in unserem Leben ja passiv geschehen ist. Da haben wir nichts gelenkt, da haben wir nichts gesteuert, da haben wir nicht mitgemischt, da haben wir nicht unseren Einfluss geltend gemacht. Dass du überhaupt gebildet wurdest, ist passiv geschehen, da hast du nicht mitgewirkt. Und dass du jetzt hier auf Erden bist, das ist auch passiv geschehen. Das ist nicht das Ergebnis deines starken Willens oder deines unglaublichen Engagements. Nicht, du bist einfach da hineingesetzt, du bist einfach da. Und ich denke, liebe Geschwister, das als glaubender Mensch, als ein Mensch, der zu Jesus Christus gehört, das zu wissen, dass unser Leben nicht nach dem Prinzip Zufall abläuft, sondern dass der Ewige dahinter steckt, das zu wissen, gibt dieser ganzen Sache eine ganz andere Spur, gibt dieser Sache eine ganz andere Sicht. Und jetzt gehört ja noch weiter zu unserem Leben, dass Gott uns etwas Wunderbares geschenkt hat, nämlich Glauben, Vertrauen. Und keiner von uns wird sich selbst auf die Schulter klopfen oder vielleicht einen anderen auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du und das habe ich aber wunderbar hinbekommen mit meinem Glauben, mit meinem Vertrauen. Dass du heute Morgen hier sitzt und sagen kannst, ich vertraue meinem Herrn, ich vertraue dem Herrn Jesus Christus, ich lebe im Geist, das ist ein Geschenk. Das ist ein wunderbares Geschenk. Und das merkt man auch daran, liebe Geschwister, dass dieses Geschenk ein Geschenk ist, was nicht allen Menschen in dieser Form gegeben ist. Es ist und bleibt und wird immer ein Phänomen, ein Wunder bleiben, wenn Menschen wirklich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Und jetzt werden uns hier zwei Menschen vorgestellt, nämlich die Eltern des Moses, Amram und Jochebed, ganz normale Menschen aus dem jüdischen Volk, die aber jetzt einen Weg gehen, allerdings einen ganz besonderen Weg, nämlich einen Weg in schwierigen, in belastenden, man muss hier sogar sagen, ja in lebensbedrohlichen Umständen. Und der Weg des Glaubens, der Weg des Vertrauens, das wissen auch wir, ist in aller Regel ein Weg, ja, der nicht unbedingt einfach ist, der in aller Regel auch unpassend, ungeeignet ist, anstößig ist, auf jeden Fall ein Weg, der in der Minderheit ist. Und damals in Ägypten erst recht, es war eine Zeit, in der es schlecht war zu heiraten, es war eine Zeit, in der es noch schlechter war, Kinder zu bekommen, und es war eine Zeit, in der es ganz, 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 ganz besonders schlecht war, wenn ein Junge zur Welt kam. Und jetzt ist es faszinierend zu sehen, liebe Geschwister, faszinierend zu sehen, wie dieses Vertrauen dieser beiden in den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wirklich seine Wege findet. faszinierend zu sehen. Und einen ersten wichtigen Punkt, den wir heute Morgen mitnehmen wollen, auch für unser persönliches Leben, ist, dass wir fähig sind, ein Ja zu sagen zu dem geistlich Normalen. Dass wir fähig werden, ein Ja zu sagen zu dem geistlich Normalen. Denn Vers 1 beginnt ja mit dem schlichten Standardsatz, und es ging hin, ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau und sie war schwanger. Nicht? Ein Vorgang, der schon, was weiß ich, millionenfach geschehen ist. Und jetzt mitten in diesem Sklavenvolk nicht, geht für Amram und Jochebed das geistlich Normale weiter. Es wird geheiratet, ein Kind wird geboren, wenn auch in die ungeeigneteste und dramatischste Phase der Geschichte des Volkes Israel hinein, und dann zudem noch ein Junge. Aber, und das ist, was wir jetzt mitnehmen wollen für unser persönliches Leben, sie lassen es sich das nicht nehmen. Sie hätten ja auch guten Grund gehabt zu sagen, es ist unverantwortlich, in Zeiten damals, in Zeiten des Pogroms, da wirklich zu heiraten, zusammen zu sein und dann noch Kinder zu zeugen. Nicht? Und wie oft haben wir auch heute in dieser Krise, wie oft haben wir schon gehört, es ist unverantwortlich. Unverantwortlich Präsenzgottesdienste zu machen. Naja, macht euch eure eigenen Gedanken darüber. Aber die sagen hier, nein, es bleibt bei uns so. Sie stehen da vor dem lebendigen Gott und sagen, auch in schwierigen Umständen werden wir in den vorgegebenen Ordnungen Gottes weiterleben. Gott hat Schöpfung gesetzt, er hat Mann und Frau geschaffen, er hat die Ehe geschaffen, er hat Kinder gewollt und somit auch Familie. Und da mögen, sagen sie, da mögen die Umstände sein, wie sie sind. Wir bleiben dabei, wir werden 1. Mose 1 und 2 nicht aufheben. Wir gehen diesen Weg. Und liebe Geschwister, da müssen wir doch wirklich sagen, das ist schon ein Stück Glauben, ein Stück Vertrauen, was diese beiden da wirklich zeigen. Und ich bin mir sicher, auch die Eltern, auch Amram und Jochebed, genauso wie wir heute, waren realistisch genug, dass diese Welt, und das wissen wir auch, dass diese Welt dämonisch unterwandert ist. Nicht, dass diese Welt ihre furchtbaren Seiten, ihre apokalyptischen Szenarien hat. Aber der Glaube, und hoffentlich auch unser Glaube, der sieht tiefer, der sieht weiter, der sieht hinter dieser skizzierten Welt den lebendigen Gott. Der sieht da wirklich den lebendigen Gott hinter. Und dieser lebendige Gott hat sich eben aus dieser Welt nicht verabschiedet. Er hat sich nicht verabschiedet aus dieser Welt mit allen ihren Schattenseiten. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen befähigt Glauben, befähigt Vertrauen, wirklich in schwierigen Zeiten das ganz Normale zu tun, wie diese beiden es gemacht haben. Es wird geheiratet, Ehe entsteht, Kinder kommen zur Welt, Familie ist da. Und ich weiß nicht, ob wir uns heute schon in dieser Zeit befinden. Ich lese da plötzlich in 1. Timotheus 4, Vers 3, dass eine Zeit kommen wird, wo sie euch unterweisen wollen, nicht mehr zu heiraten, keine Kinder mehr zu bekommen, nicht mit der Begründung, das ist nicht mehr aktuell oder es ist nicht mehr zeitgemäß, es entspricht nicht mehr den gesellschaftspolitischen Vorgaben. Was hören wir heute noch? Es ist klimaschädlich, liebe Geschwister. Es ist klimaschädlich, Kinder zu gebären, Kinder zu zeugen. Ich weiß nicht, ob wir uns heute schon so in so einer Phase befinden, in so einer Zeit finden, was ich da in 1. Timotheus 4, Vers 3 gelesen habe. Also vollkommen, komplett gegen den Willen des lebendigen Gottes. Und wir vertrauen dem Schöpfer. Wir vertrauen wirklich dem, der zu dieser Welt mit all ihren normalen Vorgängen, wie Mann und Frau, Ehe, Sexualität, Kinder, Familie und so weiter, sein Ja gesagt hat und der dieses Ja nie und nimmer zurücknehmen wird. Und deswegen steht über Ehe und Familie, egal wie verrückt, wie chaotisch, wie dramatisch die Zeit ist, egal wie skurril die Mächtigen dieser Welt sind, steht das absolute Ja des lebendigen Gottes. Und liebe Geschwister, das ist hilfreich zu wissen. Es ist hilfreich zu wissen, Denn wer weiß, was für eine Zeit noch auf uns zukommen wird. Es ist hilfreich, wirklich zu wissen. Also ein erster ganz wichtiger Punkt, den wir mitnehmen wollen, dass wir auch in ganz schwierigen Situationen wirklich ein Ja sagen können zu dem geistlich Normalen. So, jetzt ist der Mose auf der Welt. So, was lesen wir jetzt in Vers 2, je nachdem, was ihr da für eine Bibelübersetzung habt? Dann heißt es da plötzlich, dass es ein feines oder ein schönes oder ein gutes Kind ist. Und es ist ja interessant. Das, was da im griechischen Urtext steht, ist ein Wort, das wir alle aus dem Schöpfungsbericht kennen, wo es ja immer wieder heißt, und siehe, es war gut. Es war gut. Genau da steht da. Was sehen also die Eltern wirklich an ihrem Kind? Ein hübsches Designerbaby? Nein. Sie sehen an ihm etwas, was gut ist, was zur Schöpfung Gottes gehört, was lebenswert ist, was bestens ist, auch wenn von Seiten der Welt schon der Tod über diesem Kind beschlossen ist. Das sehen sie. Und deswegen ist es für diese beiden, für Amram und Jochebed, selbstverständlich, wir werden jetzt alles versuchen, unser Kind zu schützen. Wir werden es nicht der Tötungsmaschinerie des Pharao überlassen. Und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Und so befähigt jetzt der Glaube, nicht nur das geistlich Normale zu tun, sondern auch das Mögliche zu tun. Und das Mögliche tun die beiden hier aus zwei Motiven. Das eine Motiv, so möchte ich mal sagen, ist ganz natürlich in aller Regel in Eltern hineingelegt, nämlich ihre Kinder zu schützen. Ich denke mal, das ist vollkommen unabhängig vom kulturellen, vom religiösen, vom gesellschaftspolitischen Hintergrund. Aber bei ihnen kommt noch ein zweites Motiv nämlich hinzu, dass die beiden nämlich beschlossen haben, das Kind um Gottes Willen wirklich zu beschützen, zu bewahren, soweit es geht. Und das ist ein Glaubensakt, den sie da eingehen. Und das sagt uns ja auch Hebräer 11, Vers 23. Hebräer 11, Vers 23, da lesen wir ja, durch Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, aha, jetzt hören wir es wieder, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Nochmal, die Eltern waren realistisch genug, die wussten ganz genau, den Pharao können wir nicht beiseite schieben. Das Tötungsdekret können wir nicht aufheben. Aber wir können weiterhin in der Schöpfungsordnung Gottes leben und wir können darin das uns Mögliche wirklich tun. Wir können Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz für dein Glauben, für meinen Glauben. Und deswegen sagen sich die beiden, wir werden jetzt irgendwie versuchen, unser Kind vor den Truppen des Pharao zu bewahren. So, jetzt haben wir hier nicht unbedingt junge Mütter, junge Väter sitzen, aber auch wir etwas aus der älteren Generation können uns das sicherlich auch vorstellen. Ihr stellt euch das mal wirklich vor. Wie können junge Mütter, junge Väter, wie können sie ihr Kind 3 Monate lang stillhalten? Liebe Geschwister, das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Jedes Krächzen, jedes Weinen, jedes Seufzen, jedes Schreien versetzt die Eltern in Todesängsten. Irgendwann gehen die auch, wie wir so sagen, auf dem Zahnfleisch. Und ich denke, auch sie, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, auch sie waren realistisch genug, dass sie wussten, irgendwann ist dieses Unterfangen, was wir im Namen Gottes begonnen haben, zum Scheitern verurteilt. Irgendwann ist das zum Scheitern verurteilt. Was wollen die denn machen? Was wollen die denn machen, wenn Mose größer wird? Wollen sie ihm Röckchen anziehen? Was wollen sie machen, wenn er ein Teenie wird? Wie wollen sie mit ihm umgehen, wenn aus dem Teenie ein Teenager wird? Und trotzdem gehen sie diesen Weg. Obwohl sie den Ausgang der Geschichte nicht kennen. Sie gehen diesen Weg. Und sie versuchen es so lange wie möglich. Und sie fangen an. Ein Tag, eine Woche, 2 Wochen, 1 Monat. Und man merkt schon, wie der psychische Druck auf die beiden immer stärker wird. Aber Mose lebt noch, er quäkt noch. Und so gehen sie die zweite Woche an. Sie tun auch in der zweiten Woche das ihnen Mögliche. Auch wieder im Vertrauen, ohne zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ohne zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und da müssen wir ganz nüchtern sein, auch gerade was unsere Pandemie, unsere Corona-Zeit anbetrifft. Liebe Geschwister, wir werden nicht in der Lage sein, die gesellschaftlichen großen Achsen zu verschieben. Wir werden nicht in der Lage sein, an den großen Rädern zu drehen. In diese Rolle werden wir kaum kommen. Aber das heißt nicht, dass du passiv allem ergeben bist, dass du alles über dich hereinbrechen lässt, sondern dass du weißt, das Mögliche, das du tun kannst, in deinem Koordinatensystem, wo der lebendige Gott dich hineingestellt hat, auch umzusetzen. Auch in dem Wissen, und das ist jetzt ganz entscheidend, auch in dem Wissen, dass es ein wesentliches Stück oder zu einem wesentlichen Stück deines Glaubens, deines Vertrauens gehört, dass du die Glaubensgeschichte, die du im Namen Gottes begonnen hast, den Ausgang nicht kennst. Nicht kennst. Und da kannst du nur eins sagen, das ist sein Risiko. Das ist sein Risiko. Auch wir, Brunhilde und ich, kannten den Ausgang der ganzen Geschichte nicht. Es ist sein Risiko, es war sein Risiko. Aber du fängst an und du gehst in Schritte, die er dir ja aufgetragen hat. Also, ein Ja finden zu dem geistlich Normalen und dann das Mögliche tun. So, und jetzt tun die das ihnen Mögliche. Einen Monat, zwei Monate, drei Monate lang. Und was erleben sie dann? Dann lesen wir in Vers 3a, und da sie ihn aber nicht länger verbergen konnte. Da würde man doch jetzt aus einem ersten Denken christlichen Glauben sagen, Herr, das darf doch jetzt nicht passieren. Du hast ihnen zwar einen Jungen zugemutet, aber die beiden waren doch gehorsam. Sie haben doch vertraut. Sie haben doch dieses Unterfangen in deinem Namen angefangen. Sie haben doch Ja gesagt zu dem geistlich Normalen. Sie haben doch all das Mögliche, haben sie doch jetzt getan. Da muss das doch auch weiter funktionieren. Und jetzt lesen wir, und es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr weiter so. Und wir können uns das wirklich rein äußerlich gut vorstellen. Nicht wie diese Truppen des Pharao immer wieder in gewissen Abständen da durch die Siedlungen der Hebräer gingen und jedes Schreien und jedes Seufzen und jedes Krächzen checken, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Das war eine einfache Angelegenheit. Nicht? Und auf der anderen Seite können wir uns auch wirklich gut vorstellen, dass Amram und Jochebed nach dreimonatigem psychischem Stress vollkommen erledigt waren, fix und fertig. Sackgasse, Ausweglosigkeit, Schlusspunkt, aus, Feierabend. Und selbst ein Mann wie Paulus, der ganz akkurat seinen Weg mit dem Herrn ging, der hochtourig für seinen Herrn unterwegs war, selbst der konnte in 2. Korinther Kapitel 1 sagen, wir waren so fertig, dass wir verzweifelten, dass wir also dachten, dass wir jetzt sterben müssen. Und liebe Geschwister, das sagt ein Mann wie Paulus, das sagt ein Mann, der sich zusammenschlagen ließ, das sagt ein Mann, der im Gefängnis ausharrte, das sagt ein Mann, der vor den Mächtigen der damaligen Zeit da seine apologetischen Reden gehalten hat. Und plötzlich kommen Momente, wo auch er sagen muss, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Und so wirst auch du in deinem Glaubensleben Tiefpunkte, Sackgassen, Ausweglosigkeiten erleben. Und du erlebst Tiefpunkte, die du nicht erlebt hättest, wenn du nicht glauben würdest. Du könntest dir manches einfacher machen, wenn du nicht glauben würdest. Und der Tiefpunkt an sich spricht ja nicht gegen den Glauben, sondern zeigt im Grunde genommen, dass du gerade mittendrin steckst. Aber du musst es wissen, das gibt es. Es gibt solche Wege, die Gott dich wirklich führt. Wenn du wirklich Wege des Vertrauens, Wege des Glaubens gibt. Es gibt solche Wege. Nicht, weil du diesen Weg falsch gegangen bist. Nicht, weil der lebendige Gott dich verlassen hat oder weil du irgendeine Sünde begangen hast. Nein, du musst wissen, es gehört zu deinem Glauben. Es gehört zu deinem Glauben. Und das ist ganz wichtig zu begreifen, denn sonst machst du dich doppelt fertig. Du bist ja sowieso schon fertig, weil du in dieser schwierigen Situation steckst. Und dann fragst du plötzlich noch, ja, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich in dieser Situation stecke? Wo habe ich denn gesündigt? Nein, du musst wissen, es gehört zu deinem Glauben. Dass du an Tiefpunkte gelangst, dass du in Sackgassen gerätst, dass du in Ausweglosigkeiten gerätst. Das musst du wissen. So, sind die beiden jetzt raus aus dem Glauben, Amram und Jochebed? Nein. Und jetzt erleben wir ja wirklich, dass dieses Vertrauen, dieser Glaube der beiden, oder besonders natürlich der Jochebed, dass der auch sehr kreativ ist, dank der Hilfe Gottes, dass sie jetzt wirklich auf Gottes Hilfe setzen. Und ich finde das einfach, was jetzt kommt, nicht eines der schönsten Sätze hier, wenn wir jetzt in Vers 3 weiterlesen. Und da sie ihn nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erzhart und Pech und legte das Kind da rein und legte ihn in das Schilf am Ufer des Wassers. Und im ersten Moment würde man sagen, Jochebed, wie kommst du auf so eine verrückte, dem mütterlichen Instinkt komplett widersprechende Sache, dass du wirklich da dein Kind da in so ein kleines Kästchen hineinlegst und es dem Todesstrom, dem Nil überlässt. Aber zunächst einmal ist es typisch. Entschuldigt bitte, liebe Männer, sind ja nicht allzu viele hier, überwiegend Frauen, aber entschuldigt bitte, liebe Männer. Es ist die Frau, die auf diese Idee kommt. Der Mann kommt gar nicht auf so eine Idee. Oder der Mann ist hier überhaupt auf diese Idee nicht gekommen oder überhaupt auf eine Idee gekommen. Das wird zumindest nicht erwähnt. Es ist sie, die auf diese Idee kommt und es ist sie, die Jochebed, diese Idee auch konsequent umsetzt. Und das wird ja hier im Vers 3 extra stark betont. Also, liebe Männer, da haben wir auch mal etwas drüber nachzudenken. Aber das Wort, das hier für Kästlein steht, wir ahnen es sicherlich schon, ist ein Wort, das in der Bibel nur zweimal vorkommt. Nur zweimal wird hier eine Arche gebaut. Und es ist dasselbe Wort, was wir wiederfinden im 1. Mose in den Kapiteln 6 bis 9, Kapitel, die wir alle gut kennen. Und hier wird wieder eine Arche gebaut, aber eben in Miniaturausgabe. Und wir wissen, wir haben es ja nun gerade gehört, Jochebed ist also vollkommen verzweifelt. Sie weiß also ganz genau, ich kann mein Kind keinen Tag länger verbergen. Entweder kommen die Truppen des Pharao und bringen meinen Sohn um, oder ich baue jetzt dieses Kästlein, lege mein Kind da hinein und dann ist es Gottes Sache, dann ist es Gottes Risiko, ja, was er jetzt daraus macht. Aber für mich geht es so nicht weiter. So, und jetzt baut diese Frau diese Miniaturausgabe. Das können wir jetzt in allen Variationen durchdeklinieren. Ich finde es einfach genial, was hier geschieht. Ich finde es einfach genial. Was der lebendige Gott wirklich macht, dass er, der lebendige Gott, es so lenkt, dass sie, die Jochebed, an die Geschichte Gottes, Klammer auf, Noah-Geschichte, Klammer zu, die vor ihr geschehen ist, so anknüpft, dass sie das in ihr Leben hinein interpretiert. Dass diese Frau in der Lage ist, aus der Glaubensgeschichte der Bibel, oder sagen wir es genauer, aus der Glaubensgeschichte der Vorväter, die richtigen Konsequenzen zu ziehen, dass sie dasteht und sagen kann, mein Gott, der schon einmal in der großen Arche durch ein furchtbares Gericht hindurch Bewahrung geschenkt hat, der kann noch einmal so handeln mit dieser kleinen Arche. Was nah mein lebendiger Gott im Makrobereich getan hat, das kann er auch im Mikrobereich tun. Liebe Geschwister, was für ein Glauben, was für ein Vertrauen. Und wir lesen nichts davon, dass die irgendwie, dass die irgendwie so ein Zeichen vom Himmel oder irgendeine Botschaft vom Himmel bekommen hat, so nach dem Motto, ich hoffe, wird keine Sorge, es wird alles gut gehen, außerdem habe ich noch großartige Sachen mit deinem Mose vor. Nichts von alledem. Nichts von alledem. Und wir Jesusleute heute, liebe Geschwister, wir laufen zwar alle unsere völlig anderen Wege wie damals, nicht in ganz anderen gesellschaftlichen Umfeldern, in ganz anderen gesellschaftlichen Systemen. Und trotzdem, das können wir jetzt auch wieder mitnehmen, und trotzdem laufen wir in den Spuren des Glaubens, des Vertrauens unserer Vorväter. Wir hören die Worte, wir nehmen sie auf, ja, wir interpretieren sie in unsere Situation hinein und wenn es sein muss, bauen auch wir in Anführungsstrichen unsere Arche. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere unter uns sagt, ja, wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich so denken kann wie Jochebed? Wer bin ich denn? Ich bin doch kein Abraham, ich bin kein Mose, ich bin kein Jesaja oder kein Elisa. Aber dann musst du wissen, dass Gott die Prinzipien eines Abrahams oder eines Moses oder eines Elias oder eines Jesajas, dass er sie herunterdekliniert in dein kleines Leben. Das musst du wissen, das darfst du dann wissen. Also, das ist der nächste wichtige Punkt, den wir da wirklich mitnehmen, dass dein Glaube also einmal auch Tiefpunkte erreicht, aber dass du dann wirklich auch auf die Hilfe Gottes setzt. Ja, und was passiert nun? Jetzt hat die Jochebed die kleine Arche gebaut und hat ihren Sohn da hineingelegt. Was muss denn jetzt als nächstes im Glauben, im Vertrauen geschehen? Und ich denke, jetzt kommt der schwierigste Schritt. Jetzt kommt wirklich der schwierigste Schritt für alle, die wir hier sitzen. Denn als die Jochebed die Arche baute, die kleine Arche baute, da hatte sie was zu tun, da konnte sie noch was tun. Aber jetzt kann sie nichts mehr tun. Jetzt kann sie im Grunde genommen nur noch der kleinen Arche einen Schubs geben und dann schippert diese Arche irgendwo da im Schilf auf dem Nil herum. Vollkommen außer ihren Möglichkeiten, außer ihrer Kontrolle. Aber sie weiß im Vertrauen, ich übergebe jetzt mein Kind nicht dem Todesstrom Nil, sondern ich übergebe es jetzt, mein Kind, in die Hände meines lebendigen Gottes. Und liebe Geschwister, das kennen wir doch auch alles aus unserem Glaubensleben. Solange du noch etwas tun kannst, solange du noch schreiben kannst, solange du noch telefonieren kannst, solange du noch irgendjemanden herumkommandieren kannst und sonst noch irgendetwas, scheint alles prima zu sein. Aber wenn du plötzlich in eine Phase kommst, wo du vor dem Herrn stehst und sagst, ich habe das Normale getan, ich habe das Mögliche getan, Jesus Christus, aber mein Glaube ist an einem Tiefpunkt angelangt, du hast mir da noch irgendwie eine Möglichkeit gezeigt, aber jetzt stehe ich wirklich da und weiß nicht mehr weiter, mein Kopf ist leer, mein Herz ist schwer, ich muss jetzt, auch wenn ich es eigentlich nicht möchte, loslassen. Ich muss jetzt loslassen. Und das ist der Klassiker von Paul Gerhardt. Wir kennen alle dieses Lied, befiehl du deine Wege, befiehl du deine Wege. Und dann musst du die Sache loslassen und sehen, was Gott macht. Und eine Strophe möchte ich daraus vorlesen. Ihn, lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Und da kann es immer noch sein, dass du kommst, Herr, darf ich trotzdem noch mithelfen? Und der Herr sagt, nein. Es gibt nichts mehr zu tun. Aber Herr, ich bin doch trotzdem bereit, da irgendwie noch mitzuwirken. Hab vielleicht noch die eine oder andere gute Idee. Nein, ist nett gemeint von dir. Aber das Einzige, was du jetzt zu tun hast, ist loszulassen. Ich habe eine vollkommen andere Idee jetzt, einen vollkommen anderen Plan. Echt schwierig, da wirklich auch loszulassen. Wenn du das aber lernst, das ist jetzt der letzte Punkt. Wenn du das lernst, dann erfährt der Glaube, dann erfährt das Vertrauen, dass der lebendige Gott sehr kreative Problemlösungen parat hat. Die kleine Arche schippert jetzt irgendwo da im Schilf auf dem Nil herum. Und wir sagen zunächst mal, also es darf doch eigentlich nicht wahr sein, Herr. Eigentlich ist das Kind doch dem Tode geweiht. Irgendwann kippt die Arche um, sinkt. Das Ganze ist doch nur noch eine Verzögerung des Todes. Und jetzt erleben wir das Wunderbare, dass dieser Todesstrom jetzt wirklich zum Lebensstrom, zum Rettungsstrom wird. Und liebe Geschwister, das ist so eine, ja, wie soll ich das mal ausdrücken, das ist so eine steile Geschichte, dass die historische Bibelkritik das bis heute als eine klassische Erfindung hält. Bis heute. Gehen wir das mal im Einzelnen durch. Die Tochter des Pharao, der dieses Todesdekret da erlassen hat, nicht wird zur Adoptivmutter. Die eigene Mutter wird zur Leihmutter. Und es ist die einzige Mutter, von der ich weiß, dass sie für das Stillen ihres Kindes bezahlt wird. Ich weiß nicht, ob junge Mütter das heute hinkriegen würden. Selbst ist kaum möglich, selbst in unserem Sozialstaat nicht. Und dann aus der älteren Schwester Miriam, nicht dieses kleinen Moses, wird eine wunderbare Retterin aufgrund ihrer klugen und geschickten Rede, was Gott ihr eingegeben hat. Und dann viertens, und schließlich wächst Mose, der getötet werden soll, im Hause des Mörders auf und genießt dort eine exzellente Ausbildung. Sagen wir ja nicht, dass unser lebendiger Gott nicht kreativ ist. Dass er nicht Lösungen parat hält, liebe Geschwister, die wir uns kaum vorstellen können. Nicht? Da tritt Jesaja 55, Vers 9 voll in Kraft. So viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Also sagen wir ja nicht, dass unser Herr nicht kreativ ist. Das erleben wir hier. Ich weiß nicht, ob noch so eine Geschichte ist, wo wir da, ja, vielleicht den Durchzug durch das Rote Meer. Aber hier finde ich es einfach phänomenal, wie der lebendige Gott das macht. Und dabei stehen wir Jesus-Leute ja immer wieder in der Gefahr, wenn wir Probleme haben, dass wir unserem Herrn gleich die Lösungen unterschieben. Ja? Dass wir so gleich das fertige Konzept mitliefern, nicht wann und wo und wie und was er zu tun hat. Und dann stellen wir plötzlich aus unseren eigenen Erfahrungen fest, es läuft nicht immer so bei dem Herrn. Es ist nicht immer so, dass sein Wille mit unserem Willen übereinstimmt, dass er es eben ganz anders macht. Auch wenn du im Gebet sagst, Herr, entschuldige bitte, dass ich jetzt mit meinem konstruktiven Vorschlag da reinkomme und der Herr antwortet, ist ja nett von dir gemeint, aber ich habe jetzt hier eine vollkommen andere Lösung, eine vollkommen andere Idee. Ja, liebe Geschwister, wunderbar, was Glaube, was Vertrauen wirklich zu Wege bringt, was Glauben, Vertrauen hinbekommt. Und ich muss nochmal auf diese Frau eingehen, und zwar speziell auf diesen Namen. Diese Frau hat ja einen wunderbaren Namen, Jochebed. Und wenn man so ein bisschen Namensforschung betreibt, dann stößt man auf den Namen Jahwe. Und Jochebed übersetzt heißt, Jahwe hat Bedeutung. Jahwe hat Gewicht. Und ich denke, das ist schon ein interessanter Name für diese Frau, die ja ein kleines Kästchen mit ihrem Sohn da auf den Nil legen muss und trotzdem sagen kann, weil sie weiß, was ihr Name bedeutet. Mein Gott hat Bedeutung, mein Gott hat Gewicht, mein Gott ist wie ein Fels, der da steht und dem ich alles anvertrauen kann. So, jetzt können wir alle uns einzeln fragen, wie sieht es da mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen gegenüber unserem Herrn aus. Und liebe Geschwister, wenn wir uns diese Frage stellen, machen wir nicht zu sehr den Fehler, dass wir zuallererst auf das Glaubensmaß sehen, also im Sinne von, wie viel Glauben habe ich? Da kannst du ganz schnell in eine mittlere Depression kommen. Sondern erinnere dich vielmehr, was der Herr Jesus Christus dich gelehrt hat vom Senfkorn. Das heißt, sieh viel stärker darauf, dass du Glauben und Vertrauen geschenkt bekommen hast. Und wenn dein Glaube und Vertrauen im Senfkorn-Modus oder im Promille-Modus liegt, dann setze diesen Glauben und dieses Vertrauen so ein und dann wirst du auch das erfahren, was die Jochebed auf ihren Glaubensstationen wirklich erlebt hat. Also es ist ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister, dass wir unser Leben immer wieder aus der Perspektive, das hatten wir ja auch am Anfang gesagt, nicht nach dem Prinzip Zufall, sondern dass der Ewige dahinter steckt. Das heißt also, dass wir unser Leben immer wieder aus der Perspektive des lebendigen Gottes wirklich sehen. Und ich denke, gerade dieser Text, und das gerade in unserer verrückten und chaotischen Zeit hineingedeutet, der bringt nämlich wirklich hier zum Ausdruck, dass in hochkomplexen, in schwierigen Zeiten der lebendige Gott absolut in der Lage ist, seine Sache durchzuziehen. Er wird also nie und nimmer mal in eine Situation kommen, wo er sagt, also habt jetzt bitte Verständnis dafür, ihr Jesus-Leute, jetzt ist gerade Corona, das hat mich ein bisschen überrascht, ich weiß jetzt auch nicht, wie das weitergehen soll, mach mal eine kleine Pause und dann komme ich später nochmal auf die ganze Sache zurück. Nein, nein, das gibt es bei unserem lebendigen Gottes nicht. Er hat auch diese Corona-Krise, hat er auch in der Hand und das wissen wir ganz genau. Deswegen ist es also wirklich ganz, ganz wichtig, unser Leben immer und immer aus der Perspektive des lebendigen Gottes zu sehen. Weil wir ja oft in der Gefahr stehen, dass wir verzweifelt sind, dass wir verzagt sind. Und deswegen hat uns der lebendige Gott ja auch das Beispiel von der bittenden Witwe mitgegeben. Damit wir dranbleiben, damit wir ausharren, damit wir nicht aufgeben. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen und in diesem Sinne möge uns der Herr Jesus Christus, jeden Einzelnen von uns, segnen. Amen. Ich darf euch noch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir so von Herzen für diesen Bericht aus dem Alten Testament. Ja, für diese Frau, für ihren Glauben, für ihr Vertrauen zu dir. Und so lasst auch uns lernen, egal wie die Zeiten sind, das Normale zu tun, das Mögliche, das Kleine, das Geringe zu wagen, aber auch unsere Grenzen zu akzeptieren, in diesem Vertrauen auch Neues anzugehen, loslassen zu können und deine kreativen Problemlösungen zu sehen. Und jetzt bitten wir dich so von Herzen, dass du uns in alledem befähigst und uns immer wieder diesen Glauben erleben lässt, dass auch wir sagen können, Gott, du bist mein Ruhm, du bist meine Ehre, du bist meine Stärke. Amen.